Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo auch immer ihr auch seid oder wann ihr auch immer jetzt euch gerade in eurem Leben befindet. Wir sind's.
Mal wieder. Eure Lieblingsfreundinnen, wie die Cora ja letzten Tag gesagt hat.
Eure Lieblingsfreundinnen, Shake und Cora. Ich bin die Cora und mir gegenüber sitzt die liebe Shake.
Hello. Und wir sind zusammen Schneeweiß und Rosenrot.
Genau, für alle, die es noch nicht wissen.
Genau. Und wir nehmen jetzt einen Podcast auf.
Das ist so, genau.
Aber obwohl wir beide Mutes.
voll drin hängen in die Seile, das passiert ja oft. Und jetzt haben wir haben vorhin festgestellt, wir sind beide ziemlich prämenstruell unterwegs.
Ja.
Die Tränendrüsen
sind gelockert.
Gelockert, ja, richtig. Wir haben ja schon bleckt.
Blecker ist also ein geiles Oberpfälzer Wort. Das kannte ich nicht.
Echt?
Bevor ich nach Regensburg gezogen bin.
Sixt.
Blecker.
Also ich bin ja ursprünglich aus Niederbayern und da wäre es auch.
Da sagt man das auch.
Aber ja, Niederbayern, Oberpfalz ist ja eh so relativ gleich. Würde jetzt
man
nicht
teilt
sagen,
sich schon manche gleich. Ausdrücke, aber in Oberbayern, also Blecker, sagen wir nicht.
Dafür habe ich Rehren nicht gehabt.
Ja, genau, ich sage immer
Rehren.
Ja.
Wahnsinn.
Und ich habe letztes Jahr mit der Eva Karl Faltermeier, das ist ja eine ganz großartige und bekannte Oberpfälzer Kabarettistin, an ihrem aktuellen Programm gearbeitet als Textregie. Mhm. Und da ist auch so ein Teil, dass es halt darum geht, quasi, was das eigentlich jetzt über ein Land, über Bundesland aussagt wie Bayern, wenn das halt 80.000.000 Ausdrücke für Weinen hat. Weil es ja wirklich stimmt. Also sie hat dann echt so. Zählt dann so verschiedene Dinge auf und die ganzen Oberpfälzer, niederbayerischen Blecker, Pfusen, Dränschen, solche Sachen.
Ja,
das sagen wir
Dränschen,
nicht.
Ja genau.
Zahner sagen
Dränschen
wir noch.
Ich auch. Echt?
Zahner, Warner, Rehren.
Also ich kenne Dränschen, das hätte jetzt meine Oma zum Beispiel gesagt.
Ja.
Ja.
Aber genau, das ist, da gibt es einige Ausdrücke. Für Rumheulen im Bayerischen.
Ja.
Und da fragt sich die Eva Karl Faltermeier halt, was das über Bundesland eigentlich aussagt, wenn das so das Wort mit den meisten Pseudonymen ist.
Die Vielfalt des Weinens,
genau.
Des Leids.
Aber wir haben schon gesagt, wir haben in dieser Woche beide mal kurz unsere Tränendrüsen geleert, einfach damit da wieder Platz ist.
Ja.
Einfach aus Prinzip raus. Nee, manchmal muss es einfach raus, finde ich.
Muss manchmal raus. Ich finde, es ist besser, wenn es einmal rauskommt, wie wenn es drin bleibt.
Ja, also bei mir war es wirklich erst so, ich habe es dann auch aktiv rausgefordert. Ich habe dann ein Lied aufgelegt, das mich berührt, weil ich gemerkt habe, schon über 2-3 Tage, es staut sich so an. Aber es kommt nicht so richtig und es gab auch nicht so richtigen Anlass. Ich glaube, ich bin einfach prämenstruell. Es ist alles ein bisschen viel, ich bin ein bisschen erschöpft und hatte das Gefühl, ich bräuchte mal wieder so ein gutes, fünfminütiges Rausrehren, damit es wieder besser geht. Und dann habe ich mir ich habe es herausgefordert.
Du hast einen Weltschmerz gehabt.
Ja, ich habe einen Weltschmerz gehabt. Ich habe ein bisschen einen Weltschmerz und ein bisschen einen Privatschmerz. So im Sinne von einfach, ich bin fertig.
Ja, ja.
Und das musste dann mal kurz raus. Und danach, das war, jetzt weiß ich es wieder, das war am Freitag und danach habe ich aufgelegt, da war Glamrock-Party, habe ich mir sauber ein O kackelt. Und dann war ich 2-3 Tage verkatert. Also heute, jetzt in der Früh, ist der erste Tag, wo ich es gar nicht mehr spüre, dass ich was getrunken habe. Und es war jetzt kein Vollrausch, es war kein kompletter Vollausfall, dass ich mich nicht mehr kennt habe. Ich würde sagen, so währenddessen, es war ein netter Rausch, ich habe ganz viel getanzt und es war super lustig. Und dann immer wenig Schlaf, immer viel zu tun und dann habe ich mich schon die ganze Zeit so durch den Tag geschleppt und dann, kennst du das, so ein Rauschmagen?
Ja, natürlich.
Aber nicht der, wenn da so schlecht ist, dass du nichts essen kannst, sondern wenn du an diesem Punkt bist, wo du die ganze Zeit ständig nur essen möchtest.
Ja, und zwar das fettige Zeug. Ja, ja.
Burger, Pommes, dazwischen
Pizza.
Wieder zwei Keks für einen süßen Gaumen und dann wieder Burger, Pizza, Pommes, 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 Pommes. Nudelsalat, 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 Spaghetti Bolognese. Also, ich war wie ein Fass ohne Boden. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bin ich langsam wieder auf normal. Jetzt habe ich heute schon mit einem Selleriesaft gestartet.
Mit einem Selleriesaft? Du bist ja hardcore.
Das mag ich tatsächlich ganz gern.
Dass das gibt. Ein Selleriesaft?
Ja, den mache ich mir selber.
Ehrlich?
Sellerie, grüner Apfel, Limette und Gurke. Ist gut.
Wow, okay.
Mit Eiswürfeln.
Wenn ich die besuche,
kriegst du was.
Will ich einen Selleriesaft, da bin ich jetzt schon gehuckt.
Ja, und dann hat man das Gefühl, man hat seinem Körper gar nichts Schlimmes angetan in den letzten 4 Tagen, wenn man ein Glas Selleriesaft trinkt danach. Dann denkt man sich, wow. Ja, also so viel zu mir. Bei dir ist einfach auch wie immer viel los.
Ja, genau. Es ist einfach viel los, viel koordinieren. Mit Kind ist es einfach immer ein großes Rumgeplane und Rumkoordiniere. Und das ist, würde ich mal sagen, ich glaube, mindestens ein Drittel meiner Zeit verwende ich dafür, um Termine zu koordinieren, sodass jeder alle das machen können, was machen wollen und dass das Kind aufgekommen ist. Und das geht manchmal schon ein wenig an die Substanz, vor allem wenn man am Wochenende arbeitet oder wenn beide Partner am Wochenende und nachts arbeiten, ist das schon schwierig manchmal, muss ich sagen.
Das Nervenkostüm auch dünn.
Ja, voll.
Auch mit so Schlafmangel und sowas.
Ach du, der Schlafmangel ist nicht neu. Also ich bin ja eigentlich gesegnet damit, dass meine Tochter richtig gut schlaft in der Nacht. Aber es ist einfach das Stresslevel. Also wenn ich jetzt sagen würde, wenn es wirklich so wäre, dass sie auch noch nicht gut schläft.
Das wäre krass.
Und on top den Stress hat, dann wüsste ich nicht, was noch, also was passieren da. Keine Ahnung. Es ist, dann müsste ich wahrscheinlich viel aufgeben in meinem Leben.
Ja, Schlafmangel ist wirklich, glaube ich, das ist für die Psyche ganz, ganz schrecklich. Vor allem, wenn man eigentlich so funktionieren muss und so viel koordinieren muss und dann noch ein Schlafmangel on top, dann glaube ich, dann bricht das Kartenhaus zusammen.
Total. Ja. Und apropos Alkohol, ich trinke momentan nichts, ungefähr seit, vielleicht sind es schon 2 Monate und ich fühle mich sehr wohl und muss auch sagen, ich habe jetzt am Wochenende 2 Auftritte gespielt und habe gar nichts getrunken und ich habe das so dermaßen genossen, in der Früh aufzustehen und einfach überhaupt nichts zu spüren.
Geil, gell?
Kein Kopfweh, gar nichts.
Ja.
Einfach bloß aufstehen und sei und den Tag genießen und gute Gespräche führen und nicht das Leben hassen, wenn man sich selber zu viel zugemutet hat.
Nee, also ich trinke ja echt nicht oft. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal so Rauschi gehabt habe. Also das war jetzt wirklich nicht krass. Da habe ich schon schlimmere Räusche heimgezogen. Aber jedes Mal, wenn ich es dann mal wieder mache, denke ich mir, ist eigentlich selten wert. Weil man diese 1-2 Tage danach sich so durchs Leben schleppt. Dann ist das so ärgerlich, wenn es ein Freitag ist und du dann Samstag, Sonntag in deiner Woche, wo ich hatte wirklich mal frei und mir dann die ganze Zeit so gedacht habe, und so, und dann bin ich ja gerade schon auch so, dass ich mich ein bisschen gesünder ernähre und Sport mache und so. Und dann mache ich sowas wieder, weil ich mir denke, ach komm jetzt. Und dann denke ich mir, das ergibt gar nicht so viel Sinn irgendwie.
Na.
Also ich habe ja früher auch bei Auftritten oder so, ich habe ja nie was getrunken, fast.
Ja.
Weil ich das Gefühl irgendwie nicht mochte, auch am nächsten Tag und so.
Ja,
genau. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass das viele Leute, das machen jetzt immer mehr, die echt komplett alkoholabstinent sind. Und
hab ich
kann
es
verstehen inzwischen.
Ja.
So richtig, weil ich mir früher immer dachte, ich trinke eh so wenig, so ganz abstinent, weil ich mag mir immer schlecht was verbieten. Weil dann mag ich es auch einmal wieder gern machen, wenn ich mir was verbiete.
Natürlich.
Ja. Aber eigentlich ist es halt sehr viel einfacher, weil du gar nicht mal überlegen musst. Trinke ich ja, halt was genau. oder nicht? Fahre ich oder nicht? Ist mir das wert oder nicht? Ist einfach ja relativ einfach, wenn das so entschlossene Sache ist, oder?
Ja, ja, total. Ja, und es macht Dinge einfach so viel einfacher, ne? Also es ist, man ist immer bereit, irgendwie zu fahren oder von A nach B zu kommen.
Ja, allein das ist immer der Terz, wenn alle was trinken wollen, gell?
Genau.
Ja.
Das macht schon einfacher. Und ich habe auch immer viel getrunken, also so quasi als sozialer Kit, weil mich das schon lockerer macht, muss ich sagen. Und ich will mich auch ein bisschen darin üben, das auch so auszuhalten, ne? Einfach Gespräche zu haben, ohne das Schmiermittel Alkohol.
Ja.
Und es klappt ganz gut im Moment, muss ich sagen.
Das ist schön. Hast du das auch benutzt, Alkohol, so ein, zwei Bier vorm Auftritt, um die Nervosität ein bisschen?
Ja. Und das wäre das Einzige gewesen, jetzt am Wochenende, wo ich mir gesagt hätte, ja, weil normalerweise trinke ich eigentlich immer eine halbe vom Auftritt, das lockert mir ein bisschen. Das habe ich nicht gemacht und beim einen Auftritt hat das ganz gut funktioniert. Beim anderen, da war es soundtechnisch ein bisschen problematisch, das hat mich dann verunsichert und dann war ich wieder nervös. Und da weiß ich nicht, vielleicht hätte es besser gemacht, wenn ich Alkohol getrunken hätte, aber man weiß es nicht. Also ich habe auch schon nervöse Auftritte gehabt mit einem Bierintus.
Ja.
Ich glaube, das ist wirklich Gewohnheitssache. Und Nervosität kann man ja auch regulieren und trainieren.
Echt? Wie?
Sich abtrainieren.
Wie geht das?
Immer wieder und so oft wie möglich spielen.
Ja.
Routine. Another day in Rock'n'Roll Life.
Ja.
Das ist wirklich so, das ist das beste Rezept, das so viel wie möglich spielen, weil dann ist der eine Auftritt an sich, der wiegt dann nicht mehr so viel. Weil wenn du dann jeden Tag spielst, dann ist halt mal another workday so, anstelle von diesem einen großen fetten Gig, auf den du monatelang dich hin vorbereitet hast und wo du ja quasi jeden Tag noch mehr stirbst vor Aufregung. Deswegen spiele ich Touren so gern.
Ja, aber ich kenne schon auch viele Künstler, die das hauptberuflich machen seit Jahrzehnten und sagen, sie sind immer noch nervös.
Ja, also ich bin die Letzte, die sagt, ich bin nicht nervös.
Okay, aber auf ein aushaltbares Level.
Ja, mittlerweile. Ja. Aber ein bisschen Nervosität gehört ja dazu. Es war ja schlimm, wenn man da reingeht und sagt, ja, das schüttelt die runter. Und
völlig
so.
Abgestorben ist, innerlich.
Ja.
Ja, das stimmt.
Ja, da springt ja der Funke dann an immer über.
Ja, aber das hatten wir quasi in unserem letzten Podcast auch. Die Alanis Morissette haben wir da ja besprochen.
Mhm.
Und die hat ja auch das, was du gerade beschrieben hast, ganz schön, dieses Alkohol als soziales Schmiermittel.
Ja.
War bei ihr auch ein ganz krasses Thema. Daraus ist ja bei ihr dann auch eine Sucht erwachsen.
Mhm.
Und das ist einfach, glaube ich, das ist, wie gesagt, das ist ja in der Musikbranche gang und gäbe. Und man denkt ja oft, das sind dann Leute, die halt saufen, weil es saufen. Aber oft sind es ja Menschen, die eigentlich Ängste, Unsicherheiten oder Unwohlsein in irgendwelchen Situationen, mit denen man irgendwie konfrontiert ist, um die einfach ein bisschen erträglicher zu machen. Und das, finde ich, ist so eine Perspektive, die ist mir erst auch sehr spät im Leben gedämmert bei diesen ganzen Rockstar-Biografien.
Ja, voll.
Dass das sehr oft nicht nur aus purem Hedonismus geboren wurde, sondern halt aus, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, jetzt trinke ich was, dann geht's schon. Und,
und also ich denke an meine 20er zurück. Ich habe viele meiner Kontakte und Freundschaften, die jetzt immer noch wichtig sind, aufgebaut auf Partymaching. Also fortgehen, saufen, bis in die Puppen miteinander Spaß haben, saufen, mehr saufen.
Yeah.
Also da ist schon was dran, irgendwie. Und wer weiß, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht so viel Party gemacht hätte in meine 20er. Wahrscheinlich, weil Juristin war.
Juristin oder Eremitin, eins von beiden.
Oder Eremitin, genau. Nee, Spaß beiseite.
Es wird beides, es wäre beides eine Möglichkeit.
Übrigens habe ich mit dem Gottlieb geredet, den habe ich das letzte Mal erwähnt. Das ist ja mein Juristenfreund, der Gottlieb, Grüße gehen raus. Der hat mir davon abgeraten, nur Jura zu studieren. Weil es ja, wie so oft, es ist ja in vielen Branchen so, man sieht ja nur quasi die Spitze des Eisbergs, ja, man sieht ja aber bloß die total knallharten und erfolgreichen Crime-Anwälte. Aber die Otto-Normal-Anwältin macht ja so Scheidungskram.
Ja, natürlich.
Und so Zeichen.
Aber du musst ja Notarin werden.
Ach so.
Da verdienst du einen Haufen Asche. Das ist ja unser das Ziel, dass du später auf deine alten Tage mal noch Notarin wirst, Cora. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich weiß nicht, ob ich mich da missverständlich ausgedrückt habe, aber du musst.
Ich mache alle eure Urkunden.
Ja.
Also.
Für einen Haufen Geld.
Für einen Haufen Asche. Aber ich mach's nicht.
Aber ja, eben. Gut, dass das jetzt schon mal geklärt ist. Das Jurastudium, die 8 Jahre Jurastudium oder was da, die hast du ja gleich. Die sind ja gleich gemacht. Wenn ich mir denke, wie schnell die Zeit jetzt in dem Jahr schon wieder vergangen ist,
oh ja,
dann ist das ja auch so vorbei.
Gleich in der Tasche, ja, sagst du.
Genau.
Oh, gut.
Ja, gut. Sollen wir mal reinstarten? Ich bin schon ganz gespannt.
Ja, wir starten mit einer Person, die so durch und durch positiv ist, dass sie mir wirklich die letzten Wochen das Leben erhellt hat. Es gibt ja eigentlich nicht mehr so viel Leute, die so komplett positiv sind, oder, Shake? Die so komplett zen sind mit ihrer Welt. Und oft haben wir dann auch das Gefühl, ja, da ist noch irgendwas, da ist noch irgendwas dahinter. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Aber bei der Person, über die ich heute red, der Kauf ist ab.
Krass.
Kennst du jemanden in deinem Leben, der so komplett positiv ist, der einfach durchs Leben geht und sagt, was kommt, kommt? Fällt da jemand ein?
Na.
Nicht, gell? Das ist selten.
Es ist sehr selten und wie du schon sagst, wenn jemand so ist, dann habe ich gleich den automatischen Reflex, dass ich so jemanden nicht ganz hundertprozentig ernst nehmen kann, weil ich dann so vorurteilsbehaftet unterstelle, okay, dann hat diejenige entweder keinen Weitblick, weil sie Sachen ausklammert, weil ich mir denke, wir leben in einer Welt, wo ganz schlimme Sachen passieren und dann komplett immer nur positiv und optimistisch zu sein, da werde ich misstrauisch. Ja. Oder ich denke mir, es ist aufgesetzt und da schlummern unter der Oberfläche aber die ganz schlimmen Dämonen.
Mhm.
Aber im Grunde muss ich sagen, dass meine Haltung positiven Honigkuchen-Menschen gegenüber besser geworden ist, weil ich inzwischen selber versuche, positiver zu sein, weil ich gemerkt habe, die Welt wird auch nicht besser, wenn es mir schlecht geht und ich die ganze Zeit nur schlecht drauf bin.
Mhm. Ja.
Das hilft weder im Klima, noch den eingesperrten Tieren, noch hungernden Menschen. Also es hilft halt gar keinem und mir selber hilft es auch nicht, weil ich dann schlecht drauf bin.
Mhm. Mhm.
Aber ich kenne jetzt niemanden, wo ich sage, der ist so eindimensional positiv.
Mhm. So komplett zen.
Nee.
Kennt man kaum. Ja, es ist eine Seltenheit. So, ja, wie fange ich jetzt an? Ich wollte mal wieder so eine verrückte Frage stellen. Jetzt habe ich ja zwar schon eine Frage gestellt, aber ich habe nur eine verrückte Frage. Und zwar, Shake. Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt so auf einem steilen Weg Richtung Rockstar-Karriere und du müsstest dir jetzt einen Künstlernamen geben. Welchen Künstlernamen darfst du dir geben?
Ich habe mir ja schon einen gegeben.
Ja, stimmt, du bist ja schon.
Du hast ja Jacqueline bist. Flossmann und nicht
richtig,
Shake.
Du bist ja schon Shake the Snake.
Ich glaube, bei dem richtig. Da die bleiben.
Da darfst du dabei bleiben.
Ja, auf den höre ich schon. Also Shake ja. ist, es sagen inzwischen, ich würde sagen, 50% meiner Friends sagen Shake zu mir.
Ja, ich sage auch Shake zu dir.
Ja.
Manchmal Schakel.
Ja, aber ich ja, höre auf stimmt. alles, aber viele sagen Shake. Okay, ja. Was wäre es denn bei dir?
Ich habe gerade nachgedacht und ich hatte ja ganz kurz in der Zeit, als ich mit Wolverine unterwegs war, weil die haben ja Künstlerinnen-Namen. Und ich habe dann damals gesagt, genau, weil die Sandy, die Gitarristin von Wolverine, die hat sie Sandy D genannt.
Yeah.
Und ich dachte dann, was cool ist, ist Cora Lee.
Ja.
Genau. Aber es ist ja nur relativ nah an meinem Namen. Und dein Künstlername ist ja auch hat ja auch quasi ein bisschen einen phonetischen
yeah.
Zusammenhang
yeah.
mit deinem eigentlichen Namen.
Genau. Meiner wurde mir aber im Spaß gegeben. Den haben wir jetzt selber ausgedacht. Das hat der Dom Reagan von den Reagan Rebels eines Abends am Bürgerfest in Bad Aibling. Da war auch schon Alkohol involviert. Das war vor 17 Jahren vielleicht.
Mhm. Krass.
Hat er das irgendwie rausgehauen. Mhm. Dann hat er gedacht, das klingt eigentlich flüssig.
Ja,
ja.
Cool. Aber an und für sich bin ich nicht so der Künstlernamen-Mensch. Ich finde das ein bisschen, es ist nicht fake. Aber wenn ich mir jetzt, ich persönlich mir einen Künstlernamen geben müsste, ich würde mich damit, glaube ich, nicht identifizieren.
Mhm. So. Ich glaube, das kommt also immer aufs Konzept an. Also mit meiner ehemaligen Band hatte auch jede einen Künstlernamen. Und ist halt die Frage, ob du in dem Moment dann deine Bühnenpersona ein bisschen anders ist, vielleicht als deine Privatpersona. Ich meine, manche Leute schlüpfen ja auch in Rollen, was ja auch cool sein kann.
Voll.
Also wenn man jetzt da an David Bowie oder so denkt, der ja,
Alice Cooper.
Ja, der jedes Jahr hatte David Bowie eine andere Rolle genommen. Alice Cooper hat seine seit den 60ern quasi hat seine feste Rolle, aber genau, von welchem Blickwinkel man es sieht. Ich würde sagen, bei mir hat sich das inzwischen so zusammenfusioniert. Also ich bin halt die Shake.
Allem, genau, du hast es ja schon seit 17 Jahren. Ne? Also das ist ja quasi voll der Teil jetzt von dir.
Ja, und es ist auch eher, würde ich sagen, es war halt so spitz. Ich weiß es nicht. Nee, es war erst, glaube ich, ein Künstlername. Es ist dann zum Spitznamen geworden. So rum war es.
Ja. Okay.
Aber noch kurz. Eigentlich, also ist ja klar, wenn man im Rock'n'Roll sich einen Künstlernamen gibt, dann muss eigentlich immer irgendwas mit The Lightning, Thunder.
Of course.
Oder Steel.
Of Steel.
Ja, genau. Cora Lightning Steel oder sowas.
Ex-Master.
Ja, genau, Ex-Master. Ex-Mistress.
Mistress.
Coraline Lightning. Irgendwie sowas. Braucht schon immer so einen leichten, witzigen Superhelden-Flair.
Ja, sowieso.
Aber Ex-Mistress Coraline Lightning finde ich geil. Liebe Schneerosen, ich mache mal eine Abstimmung auf Instagram, ob ihr die Cora da seht. Also ich sehe sie da voll.
Mistress of the Ex.
Ja. Ich entwerfe mal das Superheldinnen-Konzept dazu. Okay, sorry, das wollte ich noch kurz einwerfen.
Also, die Person, über die ich heute spreche, die heißt mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins. So, jetzt klingelt da was bei dir oder
Ich bin jetzt bei Gloria Gaynor irgendwie.
Nein? Gaynor Hopkins, sagt dir nix. Okay, Gaynor Hopkins hat zu Beginn ihrer Karriere sich schon einen Künstlernamen zugelegt. Da war sie in so einer Dixie Harmony Band und da hat sie sich Shireen Davis genannt.
Wann war das denn?
Wann das war? Das war, das muss gewesen sein, lass mich denken, Ende 60er?
Schon, wir sind jetzt schon ja. Früh.
Ja.
Okay.
Shireen Davis sagt da nichts.
Nee, ich kenne nur Shireen David und frage mich gerade, ob die das, ob die darauf Bezug genommen hat.
Mm-mm.
Nett.
Mm-mm. Sie hat sie Shireen genannt, weil eine Nichte von ihr so geheißen hat und Davis, weiß ich jetzt nicht,
ne, so gängiger. Shireen David. Ist doch so eine Rapperin, Deutsche.
Ach so.
Aktuell. Ah. Dass die darauf, also das so rum. Ich kenne mich aber in der Szene ja nicht aus.
Möglich. Ja. Möglich. Vielleicht ist das bloß ein verrückter Zufall. Ja. Naja, jedenfalls. Daraufhin hat sie sich nochmal umbenannt. Hat sie ganz klassisch eine Zeitung geholt und da so ein bisschen rumgeschmökert. Und dann hat sie sich ein paar Namen rausgepickt. Und dann findet sie einen Namen, der ihr irgendwie gefällt, einen Nachname, und zwar der Nachname von Steven Tyler. Also pickt sie sich Steven Tyler raus und den Nachnamen Tyler findet sie cool. Und klingelt da jetzt schon was bei dir?
Ich bin gerade voll blank.
Und auf jeden Fall hat sie den Nachnamen Tyler jetzt schon mal.
Ach so, die Liz. Nee.
Nein.
Auch nicht.
Nee.
Liz Taylor also sie war hat quasi. Liv, ich bin verwirrt. Liz Taylor, Liv, Tyler, Steven.
Also Steven Tyler war der, ist die Inspiration für den Nachnamen.
Aha.
Und sie hat schon immer den Namen Bonnie toll gefunden.
Ah, du bist schlau.
Ich bin schlau.
Dass du die nimmst jetzt.
Ach so, schlau. Ja, muss man ja fast.
Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch schon fast überlegt.
Ja, ich habe, weil die Bonnie ist ja am 26. Juli verstorben.
Juni,
nee,
warte,
26.
Oder?
Juni, genau, Juno war es, genau. Also vor gut einem Monat, wir sind jetzt Ende Juli. Und ich dachte mir das letzte Mal schon, dass du drüber sprichst. Und da war es aber zu knapp wahrscheinlich. So
ich glaube, das ist da ganz, also ganz kurz ganz vorher, wobei ich auch so knapp war. Ich weiß gar nicht, ob es ein am selben Tag passiert ist oder ich.
Ich glaube, 2 Tage später oder so. Das war sehr, sehr knapp. Dann dachte ich mir, die Shake spricht sicher über Bonnie Tyler. Und dann war es aber nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lese ich jetzt mal die Autobiografie und erzähle ein bisschen was über Bonnie Tyler.
Sehr gut. Wie du merkst, ich bin komplett blank. Habe ich auch immer komplett ausgeklammert. Gar nicht aktiv aus Gründen, sondern ich dachte mir halt, ich kannte halt ihren Hit und dachte mir, na, das ist, glaube ich, nichts für mich.
Was ist dein persönlicher Bonnie Tyler-Hit?
Na, ist der Total Eclipse of the Heart, oder?
Genau. Ja, das ist so der Standard. Das ist ja ihr bekanntester Song.
Ja, genau. Und da habe ich für mich beschlossen, glaube ich, das ist jetzt was ich jetzt nicht zu Hause privat anhöre. Mhm. Aber gar nicht aus, oh, die ist doof oder so, sondern habe ich irgendwie einfach ausgeklammert. Zu Unrecht wahrscheinlich.
Ja, es war bei mir auch so. Also ich bin nie so richtig bei Bonnie Tyler gelandet, wodurch ich Bonnie Tyler kennengelernt habe, ist durch Shrek 2. Durch den Song Holding Out for a Hero.
Ja, stimmt. Das ist eine schmissige Nummer.
Gell? Also es ist, finde ich, eine bessere Nummer als Total Eclipse.
Ja.
Und in Shrek 2, den ich ja geliebt habe, den ich immer noch lieb, den Film.
Ja, der ist super. Ich mag den auch.
Singt den Song die Fee.
Ja, ja.
Und ja, finde ich total grandios. Ist richtig gut in Szene gesetzt. Und ja, also genau dadurch kenne ich zumindest die Musik von Bonnie Tyler. Und ich habe aber dann, aber ehrlich gesagt, auch erstmal nochmal nachrecherchieren müssen, als ich dann von die Nachricht vom Tod gehört habe, wer das nochmal war. Und dann habe ich erst eins und eins zusammensetzen müssen. Ah ja, das ist die, die Holding Out for a yeah. Hero singt und die, die Total Eclipse of My Heart, of the Heart singt.
Die ja auch gerne diese eine Umschreibung gekriegt hat, glaube ich, die wir ja auf unserer No-Go-Liste haben.
Ah.
Rockröhre.
Ach ja. Ah ja.
Mit ihrer Reibeisenstimme. Okay. Sowas hat genau. Ja Bonnie Tyler. Mhm. Und das steht da nicht drauf, weil das sexistisch ist. Rockröhre ist nicht sexistisch. Ich mag das Wort einfach nicht. Deswegen steht das auf unserer ja. Liste drauf. Das ist so Lokalmusikjournalismus. Jemand, der noch nie Rockmusik gehört hat, schreibt über ja. eine Band, die Rockmusik spielt. Ich musste letztens auch schon wieder lachen. Doll Circus, weil die ehemalige Band haben wir am Festival gespielt und da war halt auch dann ein großer Zeitungsartikel im Lokalblatt, was ja immer trotzdem total toll ist, weil das wirklich schön aufgemacht war und so. Und das ist ja für eine Band immer cool, wenn man ja einfach Presse kriegt. Aber da stand halt auch schon wieder die Unterschrift: Die Damen von Doll Circus rockten durch den Abend oder sowas. Und da auch rocken als Verb. Das ist rockig. Das rockig, rocken, Rockröhre. Das sind so eindeutige Buzzwords, dass jemand, der keine Ahnung von Rockmusik hat, über Rockmusik ja. spricht.
Das war ziemlich Boomer, finde ich.
Ja, das ist voll boomerig. Ich habe mal irgendwie mal E-Mail geschrieben und derjenige hatte in seiner Signatur rockige Grüße. Das.
Und die Pommesgabel.
Ja, mit der Pommesgabel dran. Und das muss ich natürlich lachen. Und wie gesagt, das ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber das sind so Wörter, da muss ich einfach schmunzeln. Und das deswegen, Bonnie Tyler assoziiere ich auch mit diesem Wort, ja. wie viele Frauen, die halt ja. ein bisschen rauer gesungen haben. Denen wird ja ganz schnell die Rockröhre hingestellt.
Ja, und sie ist ja auch ein Megastar, was ihre zumindest ihre zwei Alben betrifft, wo Total Eclipse of the Heart und Holding Out for a Hero drauf waren. Und danach hat sie sich so ein bisschen umorientiert, hat dann auch die Zusammenarbeit mit dem Label aufgegeben, wo die Alben rauskommen sind, und ist dann, kann ich ja schon mal vorgreifen, zum Label Hansa gewechselt und hat dann mit Dieter Bohlen zusammengearbeitet.
Ja, ich habe die schon auch immer ab und zu, ich habe jetzt bei Bonnie Tyler schon auch so leichte zwischen Rockröhre und Schlager. Da war auch schon so
genau.
Schlagerglöckchen klingeln da bei
das
mir.
Ist, mir hat es also ein bisschen Doro-Vibes gegeben.
Mhm. Nur softer.
Nur softer, genau. Also es ist so, ich glaube, so dieselbe Schlagkurve, nur in einer, genau, wie du sagst, nur in einem softeren Gewand. Aber genau, also Bonnie Tyler hat sich dann vor allem so in den 90ern eine große Fanbase in Deutschland, Österreich und Schweiz erspielt und in den skandinavischen Ländern, vor allem Norwegen. Und hat da, glaube ich, schon so dieses typische Schlagerpublikum abgegriffen, muss ich sagen.
Ja.
Und ich nehme mal an, auch durch die Zusammenarbeit mit Hansa und Dieter Bohlen ist da also so richtige neue Zielgruppe
ja.
geschaffen worden.
Ja, ja. Weil die war genau. ja vorher, diese 80s-Hits, Total Eclipse of the Heart ist ja die Powerballade schlechthin, so würde ja. ich sagen, auch ganz oft ja. gecovert. Mhm. Und Holding Out for a Hero ist ja schon schmissig.
Ja.
Da würde ich sagen, da hatte man in den 80ern schon, da konnte man, glaube ich, eine große Bandbreite am Publikum abgreifen. Da konntest du die Glam-Metal-Heads genauso ein bisschen ja. mit ins Boot holen wie die Pop-Radio-HörerInnen
genau.
und so. Und genau, ich habe dann auch also abgespeichert, dass das dann so in ZDF-Fernsehgartenpublikum umgeschlagen ist später.
Ja, genau. Also es war, ich würde sagen, so Mitte der, oder die, eigentlich die gesamten 80er waren ihre Hochzeit. Und da hat sie auch am meisten Auszeichnungen bekommen, am meisten Geld verdient. Im Endeffekt, als sie einen Label-Deal mit CBS eingegangen ist, von da an ging es steil bergauf. Und es war dann auch so, dass sie den Producer gewechselt hat. Und also sie wurde gefragt, als sie bei CBS einstieg, mit wem sie denn zusammenarbeiten möchte als Producer. Und dann hat sie gesagt, wer auch immer das Bad Out of Hell Album von Meatloaf produziert hat, mit dem möchte ich zusammenarbeiten.
Aha, das war die Marschrichtung.
Richtig. Und das hat ihr damals keiner abkauft. Also sie wollte unbedingt in die rockige Richtung, weil sie zuvor sich selber zu soft gefühlt hat. Sie wurde in ihren eigenen Augen als zu soft vermarktet und sie wollte in die rockige Richtung. Und ihr großes musikalisches Vorbild war Meatloaf. Also dieses sehr bombastische,
theatralische,
ja, genau.
Eher und da hat sie sich
richtig. Und da hat sie sich voll gesehen und finde ich erstaunlich cool, dass sie da auch so dieses Gespür hatte, dass ihre Stimme da mehr kann. Genau. Und jedenfalls, wer war das, der dieses Meatloaf-Album produziert hat? Es war Jim Steinman.
Echt, war das der Produzent?
Ja.
Ich dachte, der Jim Steinman war halt der Meatloafs großer Co-Autor und Autor.
Ja, genau. Also der hat
ich sehe es gerade. Und Songs. Todd Rundgren hat aber scheinbar auch produziert.
Der war mit dabei, denke ich. Ja, ja, genau. Aber er hat zumindest Total Eclipse of My Heart hat Jim Steinman geschrieben. Und interessanter Side-Fact, Jim Steinman hatte Total Eclipse of the Heart schon in der Pipeline, schon längere Zeit, hat es aber nicht rausgegeben, er hat gewartet auf die richtige Person und anscheinend hätte Meatloaf den Song gern gehabt, aber er hat ihn nicht bekommen. Und dafür hat Bonnie Tyler dann bekommen.
Ah, das klingelt. Ich glaube, die Geschichte habe ich ja vor Jahren schon mal im Classic Rock irgendwo gelesen, das Jim Steinman. Ah. Aber genau, ja. Ja, da hatten aber beide den richtigen Riecher füreinander bei dem Song.
Pass auf. Also das Ganze ist super interessant, weil Bonnie Tyler sehr selbstbewusst gesagt hat, ich will in eine rockigere Richtung gehen und ich würde gerne mit dem, wer auch immer das ist, mit dem Songwriter, Producer von Meatloaf zusammenarbeiten. Also sie hat zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, wer Jim Steinman ist. Dann ist das Label auf Jim Steinman zugegangen und der hat erstmal so, hä? Bonnie Tyler? Die passt doch gar nicht. Ja, es ist, ich glaube, er kannte sie schon, aber die Musik, die Stilrichtung war eine andere. Sie hat ja davor den Hit Lost in France gehabt. Das war einfach was anderes, wie jetzt der Bombast-Rock, den Jim Steinman so gemacht hat. Und dann hat er erstmal dankend abgelehnt. Also gesagt, ja, das ist jetzt irgendwie, irgendwie passt das nicht so ganz. Und es ist wohl aber dann doch so gewesen, dass ein paar Wochen vergangen sind. Bonnie Tyler hat in der Zeit dann eigentlich Jim Steinman schon abgeschrieben gehabt, war schon also sehr enttäuscht oder traurig. Und dann hat er sich aber dann trotzdem dazu entschieden, und zwar aus dem Motivationsgrund heraus, weil er gesagt hat, er hat die Idee so kurios gefunden, dass er das einfach mal ausprobieren wollte. Und siehe da, es ist...
Hat ganz okay funktioniert.
Ganz okay funktioniert, genau. Vielleicht kurze Info zu Jim Steinman, der ist einer der großen Rockproduzenten und der hat eben diesen sehr bombastischen Musical-Style, würde ich sagen, salonfähig, hatten sein Vorgänger
Phil Spector.
Phil Spector, genau, so heißt er.
Echt jetzt?
Der hat,
ich bin so schlau.
Ja, gut, der Phil Spector, der hat quasi dieses Wall of Sound
Ja, ja.
Konzept entwickelt.
War richtig dubes Arschloch, kann ich euch sagen.
Ehrlich?
Phil Spector war ein Hundesohn vor dem Herrn mit häuslicher Gewalt und so.
Ach zu
der
Scheiße.
Der war mit einer von den Ronettes verheiratet und hat die geschlagen und sonst was, bis sie sich dann irgendwann mal scheiden hat lassen. Ronnie Spector und Phil Spector.
Zumindest hat sie sich scheiden lassen.
Ja, aber Phil Spector und die Wall of Sound waren also ganz krass musikhistorisch, was der gemacht hat. Genau. Aber riesen Arschloch.
Ja, ich habe mir ein bisschen eingelesen. Es ist ja total die krasse Art und Weise, um Musik aufzunehmen. Und da musst du, glaube ich, auch ein Arschloch sein in einer gewissen Weise. Wenn, naja, ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen, man kann ein guter Producer sein und nicht häusliche Gewalt anwenden. Das will ich damit sagen.
Ja, okay, gut. Das dachte ich mir aber fast, dass das jetzt nicht die Meinung ist, die du... Ich hab das Kerzen.
Aber, also, ich glaube, was ich sagen will, ist, du musst, glaube ich, schon ein bisschen sehr Sadist sein, um Musikern über Tage hinweg immer wieder dasselbe spielen zu lassen, auf das akkurateste und punktuellste Outcome, was es nur gibt. Also, vielleicht ein bisschen ausholen. Wall of Sound ist eine Technik, wo du mehrere Live-Musiker engagierst und oft auch gleichzeitig aufnimmst. Und man muss sich das so vorstellen, dass man nicht nur ein Schlagzeug hat, sondern auch zwei Schlagzeuge oder auch manchmal drei E-Gitarren, die genau exakt dasselbe spielen, zur selben Zeit, damit quasi dieses einfach so, das Ganze so gedoppelt oder gedreifacht ist, dass es bombastisch klingt. Dann wird mit Echokammern gearbeitet, wo dann der Sound, der produziert wird, auch nochmal zurück eingefangen wird, damit es noch größer klingt. Und vieles wird dann
megalomanisch.
Genau, total megalomanisch und dann wird dann auch noch geoverdubbt. Also du musst, glaube ich, auch schon echt ziemlich krass drauf sein. Aber wie gesagt, das kann man auch machen, ohne dass man Arschloch ist.
Ja. Tina Turner hat ja auch mit Phil Spector
richtig
gearbeitet.
Genau,
er wollte ja sie haben und den Ike Turner nicht.
Ja.
Aber der Ike Turner hat sich dann natürlich die Rechte geben lassen.
Ja, genau.
Haben wir auch schon kurz über Phil Spector gesprochen.
Genau. Richtig, ja.
Ja,
ja, jedenfalls tritt Jim Steinman in dessen Fußstapfen und wendet diese Wall of Sound Technik auch an. Und dadurch ist Total Eclipse of the Heart so ein bombastischer Song, ebenso wie Holding Out for a Hero und insgesamt die beiden Alben.
Hat Jim Steinman die beide produziert?
Beide, ja. Mhm. Genau. Und dann noch diesen beiden Alben, also das zweite Album Secret Dreams and Forbidden Fire von 1986 war dann nicht mehr so ein Verkaufsschlager wie Faster Than the Speed of Night von 1983 und dann hat, wie es ja so oft ist, im Rock-Business das Label CBS sich dafür entschieden, Bonnie Tyler den Rücken zu kehren und dann hat sie sich eben dazu entschieden, mit Hansa zusammenzuarbeiten. Das war dann 90er und die 90er sind ja wie so oft einfach irgendwie so eine Art
Zäsur.
Paradigmenwechsel. Ja, Zäsur,
für
genau.
Für viele 80er-KünstlerInnen.
Genau. Genau.
Boah, dann musst du zum Dieter Bohlen, leck mich am Arsch. Jim Steinman zum Dieter Bohlen, da bist du auch einen Weg gegangen. Oh. So.
Ja, ich habe das auch gedacht, die Arme.
Wirklich. Aber, also ich glaube eigentlich ja gar nicht so schlimm, weil ich beobachte das ja bei vielen Bands, die mal, ich war gestern bei The Suite, die haben in der Erdinger Stadthalle gespielt. Und da war ich, weil meine Kumpels Vorband waren, die Reagan Rebels.
Ah ja.
Und ich habe ja schon Titelstory über Sweet geschrieben und wir haben schon ganz viele Interviews gehabt. Der Andy Scott ist ja der letzte noch lebende Veteran aus dieser Band. Deswegen hat das auch für mich immer so ein bisschen einen weirden Coverband-Vibe, wenn halt vier jüngere Typen und er so an der Seite. Ich meine, das ist schon okay und ich hatte Spaß und ich weiß es trotzdem zu wertschätzen, weil der hatte schon Krebs und keine Ahnung was und war saukrank gestern und schleppt sich immer noch auf die Bühne und so, weil er irgendwie nichts anderes kann und weiß und will. Deswegen respektiere ich dich das. Und die haben ja auch riesen Songs gehabt und so. Aber viele dieser Bands hatten auch vor allem so in den 90ern und dann auch noch so an der Kippe zu den 2000ern, da war so eine Senke, wo so Bands wie Status Quo, Nazareth, mhm. Bonnie Tyler, Sweet, wo es ganz dunkel ausgeschaut hat.
Ja.
Da ist ja, ja jetzt Sweet in der Erdinger Stadthalle schon wieder mhm. eine große Sache. Oder auch Uriah Heep und so, weiß ich noch. Die haben mal teilweise bei uns im fucking Mirderkin in Mitraching bei Bad Aibling in der scheiß Fliegerhalle gespielt.
Ja, krass.
Für 15 Euro Eintritt. Nazareth war da, wo wirklich keine ja. Sau, also so Veranstaltungen, wo du sagst, gerade das nicht bei der Edeka-Eröffnung spielen haben müssen.
Nazareth haben auch in Amsberg schon gespielt.
Ja.
Das ist schon sehr lang her. Ich glaube schon fast echt 20 Jahre
ja,
oder
genau,
so.
Ja, genau, das war
aber
da auch.
Aber die haben im Weißbierstadl in Amsberg gespielt.
Ja, und Nazareth war halt wirklich mal eine große Band.
Ja.
Und
ja.
The Sweet hatten Weltruhm. Die, und Bonnie Tyler ja auch und so. Und, ja. und Status Quo, die waren so fucking riesig. Und dann hatten die da diese Zeit. Boah, und ich glaube, das musst du als Künstler auch erstmal aushalten.
Und das dann musst mit aushalten, so einer ja.
Attitude rangehen, dass man sagt, okay, es ist halt jetzt anders als früher. Aber zum Beispiel im Fall von Bonnie Tyler, ich habe halt jetzt mir ein neues Publikum erschlossen, das mich sehr ja. unterstützt, das sehr loyal ist, weil ich glaube, so ein Schlagerpublikum, die sind loyal, mhm. die sind da, die zahlen. Das ist
und
eigentlich nettes Schlecht,
vor
und die
allem
kaufen Merch und die,
genau,
Platten und
CDs, Tonträger.
Ja. Deswegen, da lächelt man irgendwie immer so drüber oder bemitleidet das ein bisschen, aber ich denke mir, naja, irgendeinen Weg musst du ja finden und lieber finde ich so einen Weg, als dass ja. ich dann sage, ah, jetzt bin ich kein Weltstar mehr, jetzt höre ich auf. Aber ich glaube, der ja. Übergang ist schon zach.
Ja, voll. Und Bonnie Tyler war jetzt nicht so jemand, der darauf angewiesen war. Also die hätte nach dem Album
ja.
Secret Dreams and Forbidden Fire einfach aufhören können und hätte den Rest ihres Lebens ja. als Ian Lenz machen können.
Das ist ja bei den allen so eigentlich. Außer ja. sie sind in irgendwelche ganz schlechten Deals reingeraten. Aber die sind alle reich, aber die können halt nicht aufhören. Das sind halt Musiker.
Ja, ja.
Und das finde ich dann eigentlich schon wieder sympathisch, weil ich sage, ist mir jetzt scheißegal, ich spiele jetzt in Amsberg im Weißbierkeller.
Ja.
Ich spiele lieber da, bevor ich gar nicht mehr spiele.
Genau. Es macht ja auch was mit dir. Das hält dir auch extrem jung ja. und dynamisch. Und das ist auch das, was Bonnie Tyler sagt. Das ist ja total egal, ob sie jetzt halt vor 10.000 Leuten spielt oder Local Gigs macht. Sie will einfach bloß singen. Sie hat da Bock drauf ja. und das ist ihr Leben.
Und so soll es ja eigentlich sein.
Ja, ja, genau. Pass auf. Wir fangen mal von ganz vorne an. Also. Bonnie Tyler ist 1951 am 8. Juni als Gaynor Hopkins geboren, und zwar in Skewen bei Neath in Wales.
Mhm.
Genau, also sie ist Walisin. Habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Ich habe es immer so eher als Amerikanerin eingeordnet.
Jetzt voll ja. amerikanisch eingeordnet, ehrlich gesagt.
Ja, ja,
ja.
Genau.
Okay.
Ihr Vater war Kriegsveteran und Bergarbeiter. Also er war quasi zuerst Bergarbeiter und dann ist er heimgekommen vom Krieg und war im Endeffekt nicht mehr arbeitsfähig. Also der war traumatisiert ohne Ende. Mhm. Der war richtig, der hat es voll abbekommen. Ihre Mutter war Hausfrau und sie, Gaynor Hopkins, / Bonnie Tyler, sagt, ihre Mutter hat eine unglaubliche Stimme gehabt, hat er immer gesungen im Alltag und war aber gleichzeitig relativ schüchtern. Also sie hätte jetzt irgendwie nicht, weiß ich nicht, Auftritte gesungen oder so, mhm. aber sie hat halt einfach im Alltag immer gesungen und ihr Leben war voller Musik. Sie hatte 5 Geschwister und sie bezeichnet ihre Kindheit und Jugend als wunderbar und immer einfach voller Freude, voller Musik, voller Tanzen, voller Fröhlichkeit. Es lief immer Musik oder irgendjemand sang Und sie meinte, ja, es war quasi zwangsläufig, dass irgendjemand aus der Familie eine Musikerkarriere anstreben würde zu einem gewissen Zeitpunkt. Ihr Bruder Lynn war ein Rockabilly und der hat dann irgendwann einen Song mitgebracht, von dem wir auch schon gesprochen haben. Und zwar den Song You Ain't Nothing But a Hound Dog von Elvis, der ja ursprünglich von ganz wem anderes war, nämlich von
der Big Dings. Mama. Genau, so
Big Mama.
Sogar mit anderem, anderen Lyrics und viel dreckiger.
Ja. Genau. Wer da mal reinhören will, das ist eine unserer ersten Folgen, Big Mama Thornton. Ich glaube, Folge 5 oder so.
Genau, ja, ich glaube auch, dass das sehr früh war. Ja.
Genau. Und dieser Song wird einer ihrer Lieblingssongs. Ihre Schwester Marlene, die hörte vor allem Perry Como und Frank Sinatra. Ihre Mutter hat viel Mario Lanza oder Opern gespielt. Also die musikalischen Facetten waren auf jeden Fall mannigfaltig. Und alles, wirklich alles hat sie komplett fasziniert. Genau. Dann gab es so einen typischen klassischen Initialmoment, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, so dieses Moment, wo, wenn man merkt, okay, jetzt bin ich irgendwie gecatcht.
Jetzt will ich das auch.
Ich will das auch, ja. Genau.
Das haben wir eigentlich fast immer, gell?
Ja. Und es war bei ihr auch ein Song namens There's No Business Like Show Business von Irving Berlin. Und dieser Song hat in ihr den Wunsch entfacht, eine Bühnenkarriere als Sängerin anzustreben, obwohl sie sich bis zuletzt als schüchtern bezeichnet hat. Also sie war von Anfang an ein sehr schüchternes Mädchen. Aber das hat so in ihr diesen Gedanken geweckt, ja, vielleicht doch. Genau. Dazu kam, dass sie natürlich, wie viele ihrer Zeitgenossinnen, die Beatles total geil gefunden hat. Mhm. Und später lernt sie dann, als sie dann schon Karriere hat, Paul McCartney kennen. Und das ist für sie ein ganz großer, toller Moment.
Ja,
genau.
Verständlich.
Ja, voll. Wenn du das so deinem Jugendidol im Prinzip ebenbürtig gegenüberstehst, verrückt. Das ist ziemlich crazy, ja. Genau, mit 13 singt sie dann ihr erstes Konzert in einer Sonntagsmesse. Und nach dieser Sonntagsmesse hat sie dann so diesen... Das wirst du wahrscheinlich erkennen, so dieses Gefühl von totaler Erleichterung erstmal, aber auch völliger, also so dieses Gefühl, dass man einfach jetzt gerade was total Krasses, Cooles geschafft hat und so dieses totale erhebende Gefühl, dass man jetzt hier auf der Bühne gestanden ist und
ja.
Ist wahrscheinlich das Gefühl, das einen süchtig macht nach Live-Auftritten.
Ich glaube auch, ja.
Genau. Und kurze Zeit später schaut sie dann Top of the Pops an, was ja ein unglaublich wichtiges Format war in der Zeit.
Da waren es alle drin.
Da waren es alle drin.
Genau,
das war eigentlich das Format. Ja. Vor MTV würde ich sagen, das
ist ja, Top of the
Format
Pops war überhaupt. Wahnsinn. Also da, wenn du auch als Künstlerin stattgefunden hast, dann war es klar, dass aus dir was wird, quasi.
Genau.
Eigentlich, ja.
Ja, und sie sah als junges Mädchen da eben auch viele Mädchen, die dort auftraten und auch das hat sie ganz insgeheim, hat sie sich gedacht, vielleicht kriege ich das doch irgendwann mal auf die Kette, dass ich da mal mitmache. Genau. Mit 13 hat sie sich dann auch ihre erste Schallplatte gekauft, Hippie Hippie Shake, von den Swingin' Blue Jeans.
Yeah.
Ja. Und diese Platte, sagt sie, hat sie zu Tode gespielt. Auch ein cooles Detail, weil es gibt es ja jetzt auch nicht mehr heutzutage, aber du konntest ja tatsächlich.
Hast du dann nur die eine spielen. Platte angehört, ja. bis die Nadel des Vinyl komplett runtergewetzt hat. Ja.
Ja, genau. Mhm. Ja, und wir hatten das Thema auch schon mit erste Aufnahmen machen. Bonnie Tyler bzw. Gayna Hopkins hatte den großen Vorteil, dass in ihrem Haushalt ein Tape-Recorder vorhanden war, was ja in der Zeit, als sie aufwuchs, wirklich eine Seltenheit war.
Ja.
Und zwar gab es diesen Tape-Recorder, weil die Familie eine Tante hatte, die in Kanada wohnte. Und mit der sind dann quasi immer Tapes ausgetauscht worden, also so quasi Updates. Sind so,
wie Sprachnachrichten oder was?
Ja, genau.
Mit einmonatiger Verzögerung.
Ja.
Das ist ja saugeil, aber eigentlich. Ja,
voll. Sprachnachrichten ausgetauscht worden auf Kassette.
Stark.
Hammer, oder?
Stark.
Und deshalb gab es den Tape-Recorder und den hat sie sich natürlich dann unter den Nagel gerissen und da ist ihre ersten Gesangsaufnahmen gemacht. Genau. Ganz große Idole waren neben den Beatles Tina Turner, of course.
Of course.
Und Janis Joplin. Mhm. Also die beiden waren die prägendsten weiblichen Sängerinnen für sie. Und Tina Turner wird sie in ihrer Karriere öfters auch treffen und mit der wird sie auch eine, zwar nicht intensive, aber auf einer emotionalen Ebene sehr intensive Freundschaft führen. Mhm. Also sie sehen sie zwar nicht oft, weil sie beide immer auf Tour sind, aber wenn sie sehen, ist das einfach ein Herz und eine Seele. So.
Schön.
Ja, genau. Und sie beschreibt dann auch, dass sie, als Tina Turner dann verstorben ist und sie die Nachricht gehört hat, hat das in ihren totalen emotionalen Breakdown, musste aber eine Show spielen an dem Abend und ist dann tatsächlich auch während der Show in Tränen ausbrochen und hat aber die Show dann durchzogen. Aber sie sagt, sie hat ihr Make-up war komplett verschmiert und sie hat wahrscheinlich fertig ohne Ende ausgestellt, aber das hat in dem Moment sie so überwältigt, die Nachricht von dem Tod von Tina Turner, dass sie nicht mehr an sich halten hat können.
Ja.
Also da war schon eine sehr starke Verbindung zwischen den zwei Frauen.
Das ist auch immer wild am Showbusiness, finde ich. Da meldet man sich schon wirklich selten krank.
Ja. Das stimmt.
Also, weißt, glaube ich, in jedem anderen Job, wenn jetzt eine Freundin von dir gestorben ist und dir geht's schlecht, dann sagst du vielleicht, sorry, ich kann heute nicht.
Ja.
Und dann musst du ja in dem Job nicht nur vorm Computer sitzen und E-Mails beantworten, sondern performen und happy sein. Mhm. Und das denke ich mir schon auch immer, was mich an dem Musiker-Dasein und auch in diesem Show-Dasein überhaupt nicht antörnt, dass du immer deinen Schalter umknipsen musst und das auch von dir erwartet wird. Und das fällt mir zum Beispiel total schwer, wenn ich nicht gut drauf bin, dass ich kann auch nicht gut spielen. Ich bin eine ganz schlechte Schauspielerin, also man merkt es mir sehr schnell an, wenn was nicht stimmt.
Gibt
es ja schon Geschichten auch von Rockstars und so, in welchen Situationen, mit welchen Hiobsbotschaften im Nacken, die ihre Shows durchgezogen haben, weil da halt so viel dranhängt.
Ja.
Aber das ist schon zäh am Showbusiness, dass du da in deinen schlimmsten Stunden kurz vor der Bühne ein Lächeln aufsetzen musst und zwei Stunden so tun, als wäre alles geil und innerlich zerbrichst eigentlich gerade. Das fand ich schon immer sehr abschreckend an Bühnen, KünstlerInnen.
Das stimmt. Und du musst auch immer Angst haben vor, also eigentlich solltest du nicht Angst haben vor der Kritik der RezipientInnen, aber du machst da trotzdem immer extrem viel Gedanken. Ne?
Ja.
Ja, also in dem Kontext kann ich da auch nur eine Geschichte erzählen, und zwar in ihrer späteren Karriere hatte Bonnie Tyler mal die Situation, dass sie keine Stimme mehr gehabt hat. Also Bonnie Tyler hat generell immer mal wieder Probleme mit ihrer Stimme gehabt, da kann ich später auch nochmal ein wenig drauf eingehen. Aber es war auf jeden Fall so, dass in ihrer späteren Karriere mal die Situation aufkam, dass sie krank war und dann trotzdem quasi versichert hat, dass sie live singen wird. Und dann hat sie aber gemerkt, okay, das wird immer, immer krasser und am Schluss hat sie dann tatsächlich nicht mehr sprechen können, dass sie sich dann kurzerhand umentschlossen hat, mit Playback zu singen. Mhm. Und das ist ihr halt, also da hat sie halt die volle Breitseite an Kritik dann eingefangen.
Ist hängen geblieben auch wahrscheinlich, das, oder?
Ja, genau, ja. Das ist wahrscheinlich einfach voll bei den Fans dann hängen geblieben und dann sind die Fans enttäuscht gewesen und das ist sowas, was sie einfach ganz, ganz schlimm findet, einfach so mit Erwartungen zu brechen und so. Und ich glaube, wenn die Distanz zwischen KünstlerIn und Fan, wenn die sehr groß ist, dann ist die Erwartungshaltung von den Fans halt auch umso höher. Und ja, diese, ich sag's jetzt mal so, Service-Mentalität auch höher.
Klar.
Also da wird halt einfach erwartet, dass man jetzt hier die perfekteste Show erlebt.
Aber die legen halt auch einen Haufen Geld dafür hin.
Ja, das ist richtig, ja.
Also, stimmt. Ich meine, große Rockstars, große Produktionen kosten Geld und das wird an die Fans weitergegeben. Wenn ich mir heute anschaue, was Stadionkonzerte kosten, das ist inzwischen so viel Geld, dass sich's viele NormalbürgerInnen nicht mehr leisten können.
Ja.
Dann verstehe ich schon, dass ich sage, ich zahle jetzt 180 Euro für ein Ticket, jetzt, dass dann die Erwartungshaltung steigt und ich sage, dafür muss ich so und so viele Stunden in die Arbeit gehen. Ich würde jetzt schon erwarten, dass mir was geboten wird. Ja. Das ist halt bei Megastars, du wirst ja auch nicht mehr als Mensch gesehen.
Nee, genau.
Du bist halt ein mystisches Wesen, eine Projektionsfläche und du sollst halt immer funktionieren. Mhm. Und deswegen finde ich das, also das Konzept von berühmt sein, Star sein, das fand ich schon immer extrem unattraktiv, weil ich finde, das ist alles die Erwartungshaltung in dir gegenüber und also der Druck und so, das finde ich echt...
Ja, voll.
Weil man stellt sich das dann, glaube ich, als Hobbymusiker immer so vor, dass das so wäre wie jetzt, bloß in groß. Ja. Weißt du, aber so ist es halt nicht.
Nee.
Du bist halt nicht lustig im Bandraum und dann lustig betrunken auf der Bühne und hast die Time of your life mit deinen Kumpels. So ist denn halt das nicht mehr, wenn du groß bist.
Ja.
Da musst du halt der Profi sein, weil alles, was scheiße läuft, für ganz viele Leute auch Auswirkungen hat. Da hängt ja ganz
Auswirkungen
viel dran.
Hat auf andere Leute, aber auch auf dich selbst. Also jede Entscheidung ist im Endeffekt eine Lebensentscheidung. Und das finde ich krass.
Ja.
Das finde ich gruselig irgendwie.
Ja. Und wie gesagt, alles, was du machst, ist immer unter Beobachtung.
Ja, ja.
Also ja, jeder voll. Ton daneben und jetzt auch heute ja noch schlimmer, von allem gibt's Handyaufnahmen, von jedem Verspieler, von jedem schiefen Ton, von jedem vergessen, verpatzt, kannst ja nicht mehr.
Das finde ich, das macht mir ja so fertig, ne? Also mir geht's ja, jetzt geht's sogar mir schon so.
Ja.
Wie soll es denn dann einer Bonnie Tyler gehen?
Ja, ja.
Also das ist dieser Druck, der da auf einem lastet. Nur ich glaube irgendwann mal, Bonnie Tyler sagt selbst, dass sie über die Jahre diese Nervosität hat abschütteln können.
Ja, das
also
ist gut.
Sie hat ab einem gewissen Zeitpunkt und mit einem gewissen Grad an Professionalität einfach dieses Nerven oder Nervositätsgefühl ablegen können in Richtung, jetzt bin ich auf der Bühne und jetzt kennt man die Bühne.
Ja, ich glaube, das geht genau. Auch. Ich glaube auch schon, dass man sich, dass es schon auch schlau ist, wenn man da länger in dem Business ist, sich schon trotz dem ganzen Druck und Erwartungen und so sich ein bisschen eine Wurstigkeit mitzunehmen. Dass man sagt, ja, mei, wenn es halt jetzt im Internet ist, wenn ich mich verspiele oder versinge, dann
Du bist auch bloß ein Mensch.
Genau.
Und das Leben geht auch weiter.
Ja.
Und die Leute, die wirklich deine Fans sind, die bleiben dir auch loyal. Ja. Die werden die nicht verlassen, weil du einen Verspieler gehabt hast.
Nee, aber ich glaube, bis du da mal drin bist in dem Mindset, das dauert ein bisschen.
Ja, das dauert. Und da musst du dir auch, da musst du auch ein Standing haben, wo du dich nicht ständig beweisen musst. Weil wenn du jung bist und nur unbekannt, dann musst du ja eigentlich immer schauen, dass es super perfekt ist, weil selbst dann schauen die ja alle mit Argusaugen und schauen, ob das auch cool ist, was du machst und so.
Voll.
Von dem her, liebe Fans, seid gnädig mit uns. Wir sind auch bloß Menschen.
Bei mir ist wurscht, mir ist nämlich wurscht. Könntest mich verreißen, sei mal abtrainiert, dass ich versuche, negative Sachen echt auszuklammern, weiß aber bei mir auch wirklich, ich bin ja einfach keine, also wenn jetzt jemand sagt, er findet Trash ist scheiße, sage ich, ja, okay, kann ich auch verstehen, das tut mir aber auch nichts, da geht mir kein Geld flöten, da geben mir keine, ich habe ja Gott sei Dank mit meiner Musikkarriere in Anführungszeichen absolut nur den Anspruch, dass ich nicht nur drauf zahle. So gehe ich daran. Dass es auf Null ausgeht. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Irgendeine gute Balance zwischen schon respektvoll den Fans gegenüber und seine Verantwortung schon wissen und aber auch sagen, hey, also sorry, wenn ihr jetzt, wenn wer negativ sein will, dann soll er halt negativ sein und dann klinke ich mich da gedanklich aus.
Haters gonna hate.
Genau.
Ist einfach so. Genau. Ja, zurück zu Bonnie Tyler. Ich kann gleich mal bei ihrer Stimme bleiben, wenn wir jetzt gerade schon drüber reden. Also, Bonnie Tyler, wenn du jetzt zum Beispiel so Songs wie Lost in France anhörst, da hat sie noch eine viel feinere Stimme, sag ich mal. Lost in France ist ja ihr erster richtiger Hit, mit dem hat sie Nummer 1 Platzierungen erhalten auf dem Label RCS, wo eben auch Elvis schon drauf war, also sehr namhaftes Label. Und nach dem Hit von Lost in France passiert es, dass ihre Stimmbänder erkranken, und zwar indem, als dass immer mehr Knötchen sich da drin bilden.
Ja,
die hatte das Problem davor schon.
Ja.
Ja, genau, das Sängerproblem.
Hatte ich auch schon so ein bisschen.
Echt?
Mal.
Ach, krass.
Leichte Knötchen auf den Stimmbändern. Ja, hat der HNO bei mir auch einmal reingeschaut, weil ich das Gefühl hatte, ich krieg Probleme.
Ah ja, okay.
Aber ignoriert seitdem.
Ja, und bei Bonnie Tyler war es auch so, die hat das Problem schon immer gehabt, aber diese Knötchen sind dann auch wieder abgeklungen, dann sind es wieder Kummer und so. Und aber es dann nach Lost in France, wo dann auch feststand, okay, sie will jetzt den Weg als Sängerin beschreiten, sind diese Knötchen immer mehr kommen und am Schluss hat sie auch nicht mehr singen können.
Ja,
so.
Ja, das ist total scheiße.
Ja, und dann ist sie zum Arzt und der hat ihr empfohlen, diese Knötchen auszuschaben. Ich weiß nicht, hast du das schon mal empfohlen kriegt? Es macht man wahrscheinlich, also es ist ein operativer Eingriff, macht man wahrscheinlich, wenn es wirklich schlimm ist.
Ja, bei mir war das nur so jetzt mal schonen, theoretisch Gesangsunterricht, weil das ja schon auch oft passiert, wenn du recht technikfrei singst, so wie ich. Aber genau, also so, das war bei mir echt nur so busy. Aber wahrscheinlich, wenn da der ganze Stimmbänder überzogen sind, dann muss man wahrscheinlich irgendwas machen. Ausschaben klingt immer schlecht.
Genau, und Dieser Operation hat sie sich unterzogen und dann hatte sie vom Arzt auferlegt bekommen, 6 Wochen lang nicht zu sprechen. Mm. Also nada. Mm. Das hat sie durchgezogen. Sie hat quasi ihren Alltag bestritten mit einem Zettel und einem Stift. Mm. Und dann war es aber so, dass sie unterwegs war mit ihrer Mom zu einem Geburtstag von einem Bruder von ihr. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass den Kocher daheim vergessen haben. Und dann, kennst du sicher auch, so dieser Ausdruck an Frustration. Oh! Mhm. Und das ist ihr Auskommen. Mhm. Und dann ist sie zum Arzt und der hat ihr gesagt, ja, jetzt ist vorbei. Jetzt kannst du es vergessen. Jetzt sind
Aschenbänder
für immer ruiniert.
Deswegen.
Ich glaube, sie hat sogar geflucht, so irgendwie. Ah, scheiße, so. Ne? Und dann, großes Wunder, ist es aber nicht so gekommen, dass sie nicht mehr singen hat können. Also sie hat dann das trotzdem durchgezogen, diese 6 Wochen, hat dann schön brav nichts gesagt. Und danach ist ihre Stimme wieder gekommen, aber eben nicht so, wie sie war, sondern mit einer sehr, sehr rauen Note. Und wahrscheinlich war das schicksalsträchtig für sie, weil genau diese Stimme ihre Signatur ja dann im Endeffekt geworden ist.
Ja.
Die Stimme, die man kennt von Total Eclipse of the Heart und allen anderen Songs. Genau. Und ja, also sie hatte immer mal wieder dann Probleme mit ihrer Stimme, aber alles in allem ging es dann, so was sich rauslesen lässt. Genau. Ja, ich bin vorhin bei Tina Turner stehen geblieben. Eine andere große Idolin von Bonnie Tyler war Janis Joplin. Und Janis Joplin war ja zu dem Zeitpunkt, wo Bonnie Tyler Teenager war, war die ja quasi schon fast nimmer am Leben. Wann ist Janis Joplin gestorben? Kannst du mir
war
da
briefen? War das nicht auch in briefen? 68, 69 irgendwie so, sowas, ne? Wo da ja. Viele Hendrix,
genau, das Jim Morrison, irgendwann Ende der 60er gewesen
70.
Sein. Ja, genau. Und das Interessante ist, Bonnie Tyler hat überhaupt nicht gewusst, aus welcher Szene Janis Joplin eigentlich kommt, wie sie aussah und so weiter. Sie hat einfach die Platten von ihr gehört und war so dermaßen beeindruckt, weil Janis Joplin so wirklich spürbar aus dem Herzen gesungen hat. Und das war für sie auch ein maßgeblicher Einfluss, jemanden zu hören, der die Musik wirklich komplett spürt und ohne, dass man irgendwie ein anderes Bild hat, diese Musik so fühlen kann.
Ja.
Und sie so damit identifizieren kann. Ja, genau. Also, Gaynor Hopkins hatte ein wirklich, wirklich tolles Familienleben. Sie hört nicht auf, das zu betonen in ihrer Autobiografie und ich kaufe sie ehrlich gesagt ab. Also sie ist da so, ja.
Ich möchte sie auch offen. Gern abkaufen.
Ja.
Weil also das ist selten in diesem Podcast, dass man genau. Sagt, das ist eine Frau, bei der es also tolles Upbringing, liebevolle ja. Eltern, unterstützend, alles super. Ja. Ja. Deswegen freu ich mich und würde sagen, wir glauben es ihr.
Ja, genau. Wirklich so. Und also ihre Mutter ist eins ihrer größten Vorbilder und ihre Mutter hat immer zu ihr gesagt, du bist immer gut genug. Egal, was du machst im Leben, egal, was schief geht, du bist immer gut genug.
Das ist
und
schön.
Dieses Mantra hat sie durch ihr Leben getragen und hat ihr auch eine gewisse Art von Relaxedheit mitgegeben. Weil sie hatte diesen inneren Drang, Musikerin zu werden, aber sie wusste genau, dass wenn das jetzt nichts wird, dann ist alles schlimm. dann ist es immer nur gut genug. Dann kann es immer nur in der Lokalbar singen, wenn es mag. Oder sie ergreift einen normalen Job und dann ist es auch gut genug.
Das ist super.
Und das ist, finde ich, ein tolles Gefühl, so aufzuwachsen, dass man nicht den Drang hat, irgendwie seine Eltern was beweisen zu müssen. So.
Ja, ich glaube, das haben die wenigsten Kinder.
Ja.
Ehrlich gesagt.
Oder?
Ja. Also vor allem auch noch in der Generation, ja, würde ich sagen, eher noch was Ungewöhnliches. Heutige Eltern, so wie du, sind da ja, glaube ich, sehr aware, dass man seinem Kind nicht von Anfang an irgendwelche weirden Drucktraumata mitgibt oder sich selbst über sein Kind verwirklichen will oder seinem Kind schon geistige Grenzen setzt, bevor es überhaupt angefangen hat, sich selbst zu finden. Ich glaube, dass das damals, als Bonnie Tyler klein war, eher ungewöhnlich war, dass man so sehr liebevolle Eltern hatte und auch so Eltern, die einem das mitgegeben haben, dass sie sagen, du bist gut, so wie du bist. Und auch wenn du scheiterst, ist es in Ordnung. Und wenn du mal nichts leisten kannst, ist es in Ordnung. Ich glaube, das widerspricht eigentlich. Also wann ist sie geboren? 51?
51.
Das ist ja schon eine Elterngeneration, wo das, glaube ich, wirklich ungewöhnlich war.
Ja.
Genauso wie es bei Susi Quattro ungewöhnlich war, dass der Vater so progressiv war und seine Töchter so frei und unterstützend großgezogen hat. Also ich glaube, da gibt es einfach, da hast du Muscle oder nicht.
Ja, genau. Ja. Ein anderes Mantra, was ihre Mutter mitgegeben hat, war: Glaub an dich, weil kein anderer das für dich tun wird. Das klingt zwar hart und ich glaube auch, dass die Mutter an sie geglaubt hat, aber sie hat recht damit. Also du bist ja wirklich deines eigenen Glückes Schmied. Und
ja, also ich glaube auch, dass in dieser Aussage, die kennt man ja schon, da steckt schon auch drin, glaube ich, dass selbst wenn andere Leute an dich glauben und du selber nicht an dich glaubst, dann bringt es halt nichts.
Ja, richtig.
Also weil wenn du selber, also du, das ist dein Leben, du steckst in dir drin und man weiß es selber, man kennt es vielleicht, es gibt so Momente, wo man gerade selber nicht mit sich im Reinen ist oder zweifelt oder da können andere Leute von außen so viel auf dich einreden, wie sie wollen. Wenn du es nicht spürst oder fühlst oder nicht auf, das bringt alles nichts.
Ja, und du kannst, also man kann, ich glaube, es ist der falsche Lebensansatz, wenn man darauf wartet, bis irgendwann einmal der lebensverändernde Anruf oder die lebensverändernde Mail kommt. Das geht nicht. Also du musst einfach selber schauen, dass du was machst oder dass du dich selber erfüllst oder dass du dich dahin treiben lässt, wo du dich fühlst.
Ja.
Und das hat Bonnie Tyler wirklich zelebriert.
Ja, das ist cool. Das
also
ist auch was, finde ich, was vor allem auch viele Frauen im besten Fall erst auch später im Leben langsam lernen.
Ja, ja.
Weil man eben anderes gewohnt ist und vielleicht auch ja andere Glaubenssätze eher mitgekriegt hat auf dem Weg. Mhm. Aber das ist auch gerade ein Thema, das mich in meinem Leben sehr beschäftigt, dieses selber an sich glauben, sich selber gern haben, selber wissen, was man wert ist, ohne das ständig von außen irgendwie. Weil wenn es von außen kommt, das tut manchmal gut und das braucht man auch, weil wir sind alle Menschen und wir brauchen alle Bestätigung irgendwo. Aber das bringt, wie gesagt, das bringt alles einen Scheißdreck, wenn du das nicht in dir selber spürst.
Ja,
und,
genau.
Und es richtet halt auch keiner für dich am Schluss, sondern es kannst halt nur du selber machen.
Ja, ja, exakt so ist es.
Ja.
Genau. Ja. So schön Bonnie Tylers Familienleben war, irgendeinen Haken muss es ja doch geben. Sie hatte eine sehr.
Na, schwach.
Also, alles, was man hört, war der Vater wirklich toll.
Okay.
Nur sehr geschädigt, aber an und für sich ein toller Vater. Genau, die Schule. Also Bonnie Tyler, Gena Hopkins war von Anfang an schlecht in der Schule, hat schon gehasst und wurde vor allem auch gemobbt. Sie selber sagt in der Autobiografie, sie wurde etwas gemobbt, weil sie die Kleidung ihrer Schwester auftrug. Sie kam aus einer ärmlichen Familie mit 5 Kindern, also da tragt man die Kleidung einfach auf. Und es wurde dann quasi von Klassenkameradinnen ausgeschlossen und den ganzen Scheiß halt. Mm. Genau. Und als es dann dazu kam, dass sie einen Test ablegen musste, um in die weiterführende Schule zu wechseln, hat sie sich dann krank gemeldet. Hat gesagt, sie fühlt sich nicht gut. Und sie sagt aber dann in ihrer Autobiografie, dass der eigentliche Grund, warum sie nicht auf die Grammar School wechseln wollte, war, dass sie dann nicht mehr mit den Mädels, die sie mobben, zu tun hatten müssen. Mhm. Sie hätte nämlich den Test auch nachholen können, aber das hat sie ihrer Mutter nicht gesagt.
Okay.
Also auch das eine sehr individuelle und unabhängige Entscheidung von ihr aus. Und sie hatte dann aber auch sofort einen Plan. Sie wollte einen Job, hat dann einen Job in einer als Verkäuferin erstmal angenommen mit 17. Und also sie wollte einfach unabhängig sein, sie wollte sich Make-up kaufen, sie wollte in Bars gehen und so und hat dann relativ zügig zusätzlich zu ihrem Job dann noch ein Engagement als Sängerin in einer Dixie Harmony Band bekommen.
Als Shireen Davis.
Als Shireen Davis, genau. Die hatte davor schon ein paar Engagements, aber dann so die Band Bobby Vane and the Dixies war so ihre erste Band, mit der sie Geld verdienen konnte.
Ja.
Und der Tagesablauf sah bei ihr dann zeitweise so aus, dass sie für den Verkäuferinnenjob aufstehen musste um 5, dann bis um 5 in der Arbeit stand, dann schnell heim, essen, fertig machen und dann in den Club, um als Shireen Davis mit den Swingin' Dixies auf der Bühne zu stehen bis um 1 in der Früh.
Zach.
Also effektiv hatte sie dann täglich plus 4 Stunden Schlaf oder so.
Mhm.
Was du, glaube ich, realistisch gesehen auch bloß einen gewissen Zeitrahmen aushältst. Aber dann war es so, ich raff das jetzt alles ein bisschen, es ist viel passiert, aber es war auf jeden Fall so, dass sie dann bei den Dixies irgendwann mal wieder ausgestiegen ist, genau, weil sie sich dann doch dazu entschlossen hat, wirklich Hauptsängerin zu sein. Am Anfang hat sie sich das gar nicht so vorstellen können, hat sie sich in ihrer Harmony-Rolle ganz, ganz cool gefunden, aber dann hatte sie so das Bedürfnis, eine eigene Band zu gründen und das hat sie dann auch gemacht, gründet mit ein paar Jungs die Band Imagination. Und mit der spielt sie dann auch in lokalen Clubs und dann kam es zu einem historischen Entdeckungsmoment.
Mhm.
Und zwar war Roger Bell unterwegs aus London. Also sie hat ständig in Wales die Clubs bespielt. Und dann war es so, dass ein Roger Bell aus London die quasi Stammkneipe, also die Kneipe, wo sie ja immer gesungen hat, gekommen ist. Und dieser Roger Bell war ein Talent-Scout für Valley Music. Und der wollte aber eigentlich gar nicht zu ihr, sondern der wollte eigentlich einen Künstler namens Victor Oakley anschauen. Und der Victor Oakley war bloß in einem anderen Stockwerk.
Mhm.
Also der Club war quasi zweistöckig und dann ist Roger Bell aber bei Bonnie Tyler gelandet. Und der fand Bonnie Tyler dann so toll, dass er das weitergegeben hat an die Firma. Und dann ein paar Wochen später kam der Anruf dann aus London und die Einladung, eine Demo einzuspielen.
Verrückt.
Genau. Also das ist echt ein krasser Zufall gewesen. Ja. Gibt es bei dir in deinem Leben irgendwie so Zufallsmomente? Ich muss selber mal kurz überlegen.
Boah. Bestimmt, aber also jetzt nicht von so einem Ausmaß. Weil
nee,
ihr
nicht
ja,
so.
Ich bin ja kein Weltstar geworden. Werde ich auch nicht mehr. Da fällt mir jetzt irgendwie nichts ein.
Ja.
Spontan, ehrlich gesagt. Aber auch diese Zufälle kennt man natürlich aus den ganzen Rockbiografien und
ja.
So. Ja, fast schon immer so ein bisschen schicksalhaft. Die erzählen sich
genau.
Natürlich auch gut.
Ja, also bei mir war es zum Beispiel, ich habe den Mario vor Atlantian Codex kennengelernt auf einer Regionalbuchmesse. Weil ich Literaturwissenschaft studiert habe und da aus einem ganz anderen Anlass eigentlich hingekommen bin und dann hat sich das Gespräch ergeben. Also mein Leben besteht auch aus wirden Zufällen, die sich dann zu coolen Dingen entwickelt haben. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist auch der Zufall von Bonnie Tyler irgendwo auch schicksalsträchtig und aber auch gemacht, weil du ja dich schon aufhältst in dieser Blase.
Ja.
Und dann muss es ja wirklich bloß nur passieren, dass ein Roger Bell sich aus Versehen im Stockwerk verirrt. Das ist ja dann gar nicht mehr so unwahrscheinlich.
Nee, du bist halt da.
Genau.
Das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, exakt. Du bist am richtigen Ort zur richtigen Zeit.
Ja, oder du bist auf jeden Fall am richtigen Ort und im besten Fall bringt die richtige Zeit dann noch was mit. Ich glaube, man muss, wenn man was erreichen will, irgendwie immer bereit sein für so Zufälle.
Ja,
dass man die dann, wenn sie kommen, so Gelegenheiten auch nutzen kann, weil man bereit ist dafür.
Voll. Absolut. Ja, genau. Also dann nimmt sie tatsächlich diese Single auf. Und dann war es aber erstmal so, dass die Single irgendwie kein Label interessiert hat. Kaum nix. Es war irgendwie eine längere Flaute. Und Gaynor hat es aber irgendwie gar nicht so gestört. Also die war halt einfach so zufrieden mit ihrem Leben, was sie zu Hause gehabt hat, mit ihrer Familie und so. Und sie hatte auch schon eine Beziehung. Ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt auch schon verheiratet mit ihrem Mann Robert, der übrigens dann bis zu ihrem Lebensende ihr Mann geblieben ist. Und mit dem sie auch konstant auf Tour war. Also auch das eine großartige Liebesgeschichte zwischen den Zweien, völlig skandalfrei.
Krass.
Ja, genau. Und ja, also sie hat dann so ihr Leben weitergelebt, ohne jetzt auf einen schicksalsändernden Anruf zu warten. Und sie sagt, ich war schon immer jemand, der nach dem Motto, was sein soll, wird schon sein, lebt. Und ich war schon immer der Meinung, dass das, was einem bestimmt ist, nicht an einem vorbeigeht. Genau, und dann kam dann tatsächlich doch der schicksalsträchtige Anruf von dem Label RCA und da nahm sie dann die Single My My Honeycomb auf und danach Lost in Friends und Lost in Friends war ihr Durchbruch. Genau. Ja, ich blätter mich jetzt gerade durch, ich habe viel schon gesagt. Ja, genau, dann kam auch nach Lost in France die Single It's a Heartache.
Auch riesig.
Ja, auch riesig, genau.
Da bin ich ein bisschen geschädigt.
Echt, warum?
Da habe ich mal auch wieder mit der Eva Karl Faltermeier bin ich abgehangen und die jetzt Schlager-Softspot. Und dann haben wir mal eine Radiosendung für Ghost Town Radio gemacht, den Regensburger Sender, und nur mit It's a Heartache-Cover-Versionen, weil sie da über Jahre hinweg in liebevoller Feinarbeit auf Spotify-Liste kuratiert hat mit 80 Millionen It's a Heartache-Cover-Versionen. Von Ukulele bis James Last Orchestra bis hin zu Lass mein Knie Joe, die deutsche Version davon. Und ich kenne die alle noch. Und das hat was mit mir, es hat was in mir verändert. 1,5 Stunden lang It's a Heartache hören in verschiedensten Versionen war Wahnsinn.
Also da hätte ich einen Schaden.
Ja, da, trägst, oh da nimmst du Schaden mit. Das geht gar nicht anders.
Oh Gott. Ja, okay. Genau, also It's a Heartache, großer Hit auch. Und das ist tatsächlich auch der erste Song, wo du merkst, da hat sich was in der Stimme verändert.
Mhm, voll.
Gell? Ja. Genau. Also das war auch direkt der nächste Hit nach ihrer Stimmband-OP. Genau. Dann war es so, dass Bonnies Management dann die Idee hatte, dass Bonnie Tyler doch ein Country-Star werden sollte.
Mhm.
Und Bonnie Tyler war von der Idee weniger begeistert, zumindest zu dem Zeitpunkt. Später war es so, also so nach den 90ern und so, war sie der Idee dann ein bisschen offener gegenüber. Aber Anfang der 80er hat sie gesagt, da hatte sie keinen Bock drauf. Sie sagt, I didn't want to spend the rest of my career sitting on a stool singing about breakups.
Das ist eigentlich eine
gute Zusammenfassung. Ja. Dessen, worauf sie keinen Bock hat. Sie wollte eine Rockröhre sein.
Ja, rockige Grüße.
Sie wollte die Bühnen der Welt rocken.
Ja.
Und hat dann gesagt, Management, no. Ich glaube, sie hat sie dann auch von ihrem damaligen Manager getrennt und hat gesagt, no.
Sehr gut.
Ich will rocken. Und sie beschließt, RCA zu verlassen. Auch deshalb, weil sie sagt, ihr Sound fühlte sich für sie ausgewaschen und zu safe an. Mm. Also sie wollte wirklich ein bisschen einen unangenehmen Sound oder halt einfach einen aufbauschenden Sound. Genau. Und dann fing der Label-Deal bei CBS an, dann die Kollaboration mit Jim Steinman und jetzt sind wir da, wo wir angefangen haben.
Worldstar.
Genau. Worldstar.
Oder? Schon.
Ja. Absolut.
Ja.
Absolut. Also eine durch und durch sympathische Frau. Schade, dass sie nicht mehr unter uns weilt. Sie ist ja dann, ich sehe jetzt hier, ich habe mir notiert, Anfang Mai. Genau, Anfang Mai musste Bonnie Tyler dann in ein Krankenhaus im portugiesischen Faro. Also sie hatte mehrere Immobilien und am liebsten war sie aber in Portugal. Und da musste sie dann notoperiert werden, weil sie einen Darmdurchbruch hatte und wurde dann in ein künstliches Koma versetzt. Mitte Juni ist sie dann aus dem Koma erwacht, aber dann hat sie ihr Gesundheitszustand immer mehr verschlechtert. Und dann ist sie am 8. Juli 2026 in Faro im Alter von 75 Jahren verstorben. Genau.
Traurig.
Ja.
Lebt ihr Mann noch?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Bin ich mir nicht sicher, aber sie, also zumindest in ihrer Autobiografie spricht sie nur immer in höchsten Worten von ihm und die Autobiografie ist gerade mal ein paar Jahre alt. Also ich glaube, die ist 23 oder so ist die rauskommen.
Und die hast du gern gelesen?
Ja, die war zwar jetzt nicht so tiefgreifend wie jetzt zum Beispiel eine Biografie von Kim Gordon.
Mhm.
Kim Gordon ist ja, denkt ja anders, sag ich jetzt mal, als Bonnie Tyler. Aber ich habe die Biografie sehr gern gelesen. Es war eher so ein Dahinplätschern, aber das fand ich einmal ganz.
Ja, ein bisschen feel-good-mäßig, oder?
Ja, sehr feel-good-mäßig.
Also,
genau.
Da gibt es ja jetzt nichts, da gab es jetzt keine großen boah, krass Momente.
Ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und also so Dinge wie, also sie sagt zum Beispiel, sie geht nie ohne Make-up aus dem Haus, sie liebt ihre künstlichen Eyelashes und so. Das sind so Dinge, da denke ich mir ja, okay, das ist halt einfach sie.
Ja.
Das ist jetzt nicht sie, die irgendwie Probleme hat mit ihrem Aussehen. Die mag es halt einfach. Ne?
Ja.
Und also so völlig ohne
doppelten Boden, ohne, dass man dahinter was, genau, ein Schmerz oder so, genau, vermutet.
Keine Dunkelheit oder sowas. Mhm. Also, und ich kaufe es ihr wirklich auch ab. Also
crazy.
Ich glaube, es ist wirklich so, dass eine glückliche Kindheit so dermaßen wichtig ist.
Ja.
Und
wer?
Alles prägt, was danach noch kommt. Und die hat ja 5 Geschwister gehabt. Das heißt, das ist ja, also da ist sicherlich nicht alles perfekt gelaufen. Da war sicherlich auch manchmal Konflikt dabei und so, aber ja, ich glaube.
Perfekt ist ja Bullshit.
Ist also, eh Bullshit. Geht ja gar nicht. Eh relativ.
Aber genau. Einmal so im Grundtenor wertschätzend, liebevoll, respektvoll, ja, im Umgang miteinander, ohne größere Dramas, Traumata. Aber ich glaube, das ist was echt wenige Leute haben.
Ja, es ist wirklich ein seltenes Gut. Das, ja, habe ich mir auch immer gedacht. Ich habe mir gedacht, wow, Frau, du hast echt Glück gehabt im Leben und hast aus dem Glück das was Beste gemacht.
Ja, ja, voll schön.
Ja,
ja, rest, genau, in peace, Bonnie Tyler.
Rest in peace, Bonnie Tyler.
Da war ja schon auch die Welt sehr bewegt von diesem, ja, Tod, würde, ja, ich sagen.
Definitiv.
Ja.
Mhm. 75 ist ein stolzes Rockstar-Alter, würde ich sagen.
Ja, das sagst du, naja, immer.
Gell? Sag ich ja immer, gell? Aber der Rob Halford ist ja auch schon so alt, gell?
Ja, die sind schon, so viele sind schon älter. Der
ist schon so älter, gell?
Beim Rob Halford, ich glaube, der ist Anfang 70, aber mhm, Susi Quattro ist ein bisschen älter.
Mhm.
Weil ich denke mir halt jetzt, gell, ich werde jetzt 35. Das wäre ja jetzt quasi dann, ich bin jetzt bald bei Halbzeit, wenn man es so rechnet.
Ich auch.
Ja.
Scheiße.
Was ja.
The time is running.
Auf der einen Seite denke ich mir, naja, aber wahrscheinlich, also ich. Inzwischen kann man ja wirklich, ich bin für jeden Tag dankbar, wo ich gesund durchs Leben gehen darf, weil das so nicht selbstverständlich ist und so, ja, schlimme Sachen passieren und Menschen so viel krank werden, gerade irgendwie in meinem breiteren Umfeld. Und dann denkt man sich manchmal wieder, naja, 75.
Mhm.
Andererseits denke ich mir, naja, 75, dann ist jetzt, ja, quasi bald eigentlich so, dass man sagt, jetzt ist dann eine Hälfte rum. Und eine Hälfte rum ist schon,
das ist
krass.
Ein bisschen beängstigend, ja, gell? Ja.
Aber ja, also 75 ist jetzt natürlich kein völliges, aber ist auf jeden Fall unterm Durchschnitt von einer westlichen Frau.
Mhm.
Ich glaube,
ja,
dass
das stimmt, definitiv.
Frauen ja ein bisschen älter werden als Männer im Durchschnitt. Ja. Und ja, Endlichkeit ist ein interessantes Konzept, wenn man sich da gedanklich mal reinwirft.
Mhm. Ja. Aber ich meine, sie sind in die 50er auf die Welt gekommen. Wir sind in die 90er auf die Welt gekommen. Und wir, also, ich glaube, dass wir älter werden, ehrlich gesagt. Das ist meine Einschätzung. Aber.
Wenn die Welt vorher ja nicht verbrennt.
Ja.
Sorry, da so viel zu meinem positiven Optimismus. Also, ja. Ja, aber wie soll man, also man muss ja schon auch ein bisschen realistisch seine Umwelt, ja, betrachten und schauen, was so passiert und was los ist. Ja. Aber ja, theoretisch, wenn wir Glück haben, würde ich sagen, wird man älter, was den Durchschnitt, mhm, betrifft. Aber trotzdem bin ich dazu übergegangen, jeden Tag 3 Kreiszeichen zu machen, ja, ohne religiös zu sein, wo mir nichts fehlt.
Ja, ist wirklich so. Gesundheit, ja, ist so wichtig.
Ja.
Bonnie Tyler war übrigens jetzt dem Alkohol nicht komplett abgeneigt. Das sagt sie ja ganz offen. Die hat gerne mal so an Jack Daniels gezwitschert vor dem Auftritt.
Mhm.
Aber das macht es auch auf eine sehr sympathische Art und Weise, beschreibt sie das so. Ja, das gehört halt dazu. Oder sie sagt nie nein zu einem Glas Champagner und so. Also sie hat das Leben einfach, wie es kam, genossen, hat es aber auch nie übertrieben. Und wie gesagt, sie war komplett skandalfrei. Es gab keinen einzigen Skandal um Bonnie Tyler. Und das muss man auch erst mal schaffen.
Ja, und das ist krass, wenn du dein ganzes Leben in der Öffentlichkeit stehst, weil ich würde sagen, es ist ja inzwischen relativ leicht, einen Skandal zu provozieren, weil irgendeine Ecke gibt es ja immer, wo die mit Unmut auf dich blickt.
Ja.
Deswegen, ja, ja, interessant. Danke, Cora, für diese Geschichte.
Gerne.
Danke, dass du auch jetzt dich aufgrund eben ihres Todes da dran gesetzt hast. Ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben und dann vergessen.
Okay, gut, dass du noch nicht recherchiert hast, weil das hätten wir jetzt.
Nein, weil ich habe es jetzt, wenn du gesagt hast, sie ist am 8. Juli verstorben.
Mhm.
Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, da war unsere letzte Podcast-Aufnahme danach.
Genau.
Und dann habe ich ja aus dem Hirnschmalzausguss raus spontan mich einen Tag vor Podcast-Aufnahme für Alanis Morissette entschieden. Ja. Weil ich mir, glaube ich, Bonnie Tyler notiert hatte und dann vergessen. Dann so, scheiße, was mache ich jetzt? Heller Panik. Deswegen sehr gut, dass du das jetzt gemacht hast. Da sind wir jetzt quasi noch aktuell und haben eine tolle Frau gewürdigt, die es auf jeden Fall verdient hat.
Genau.
Und nichts, wo man sich ärgern musste.
Richtig,
wo gibt's
oder?
Gibt's da sowas?
Außer kurz bei Phil Spector, aber der hat ja
aber der hat ja eigentlich nichts. Bei ihr hat er ja nichts gemacht. Ich wollte nur kurz, dass es alle wissen, schnell sagen, dass das ein Arschloch ist. War.
Ja.
Ja, sehr schön. Also Cora, vielen
ansonsten
lieben Dank.
Ansonsten haben wir uns einfach die wunderbare Geschichte von Bonnie Tyler angehört. Oder habe ich euch erzählt, genau. Eine tolle Frau und einfach schön.
Das ist eine gute Überschrift übrigens.
Eine tolle
die
Frau.
Die wunderbare Geschichte von Bonnie Tyler. Das klingt so ein bisschen nach Märchen und irgendwie ist es auch so ein bisschen Märchen.
Ist echt das so, ja.
Sei
vielleicht
nehmen wir das Überschrift mal.
Okay, ihr Lieben, dann bis in 2 Wochen wieder in aller Frische. Halt's die Öhrchen steif und bis bald.
Bis bald, ihr Lieben. Lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.